Heute zum 100. Geburtstag des polnischen Komponisten Mieczysław Weinberg. Am Mikrofon Hildburg Heider. Das war das Adagio aus dem 10. Streichquartett von Mieczysław Weinberg mit dem Danell-Quartett. Das Ensemble hat alle seine Streichquartette auf CD aufgenommen und präsentiert sie weltweit als Konzertzyklus. Im Oktober 2019 erlebte ich diesen Zyklus im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie in der ersten Reihe, fast auf Tuchfühlung mit den Musikern. Der Saal ist verkleidet mit ausgebeulten, löchrigen Holzwänden, wie mit Pusteln übersät. Wir quetschen uns auf die schmalen Sitze und halten die 3 Tage eisern durch. Auch die Cellolehrerin Renata Schöpfli neben mir.
Es ist wirklich wie ein Marathon. Es ist eine wahnsinnige Strecke. Das erscheint unmenschlich erstmal. Der Mensch will ja immer irgendwie an seine Grenze gehen und die da auf dem Podium sitzen, die spielen exakt bis an ihre Grenze und brechen heute Abend um 8 zusammen und ich wahrscheinlich auch.
Nach dem letzten Bogenstrich kehren die Musiker noch einmal zurück und spielen als Zugabe das Scherzo aus Weinbergs 5. Streichquartett. Applaus für das Danell-Quartett für die Zugabe. Das Scherzo aus dem 5. Streichquartett von Mieczysław Weinberg. Primgeiger Marc Danell verlässt mit strahlender Miene als letzter das Podium. Statt Blumen, Standing Ovations.
So viele Leute, sogar Freunde von uns, sind gekommen und haben sehr nett und ehrlich zu uns gesprochen und gesagt, warum verliert ihr so viel Zeit mit dieser Musik? Die ist nicht das Wert. Ihr könntet so viele andere Sachen spielen in der Zeit. Und jetzt, wir freuen uns so, volle Säle für Weinberg zu sehen.
Marc Danell stellt Weinberg auf eine Stufe mit Schostakowitsch, Strawinsky und Prokofjew. Trotzdem ist Weinbergs Werk immer noch recht unbekannt. Ein ungemein reiches und vielseitiges Œuvre. Die Werkliste der Weinberg Society enthält 154 Opuszahlen aus allen musikalischen Genres. Darunter 17 Streichquartette, 7 Opern, 26 Sinfonien, mehr als 200 Lieder sowie Musik für Film, Zirkus, Theater und Ballett.
Thank you.
Das war die Elegie aus der Ballettsuite Der goldene Schlüssel von Mieczysław Weinberg mit dem Staatlichen Sinfonieorchester St. Petersburg unter Wladimir Lande. Interpreten wie dem Danell-Quartett ist die Weinberg-Renaissance der letzten Dekaden zu verdanken. Zu Lebzeiten wurden etliche Werke nie aufgeführt.
Es scheint mir, dass spät im Leben Weinberg diese Situation bedauert hat. Er wollte, dass diese Musik gehört sei. Deshalb machte er Transkriptionen von dem zweiten, dem dritten und dem fünften Quartett und nannte sie Kammersymphonie für Streichorchester.
Sagt der Weinberg-Forscher David Fanning. Hören wir zuerst den Beginn des Andante Sostenuto aus dem dritten Streichquartett, gefolgt von der 40 Jahre später komponierten Version in Form einer Kammersymphonie. Die Cremarata Baltica spielte unter Gidon Kremer zuletzt den Beginn des Andante Sostenuto aus der zweiten Kammersinfonie von Mieczysław Weinberg. Mit Kremer spreche ich beim Kammermusikfestival 2013 im finnischen Kuhmo.
Mieczysław Weinberg ist einer der Komponisten, die ich gerade unlängst für mich entdeckt habe. Den Wert dieses Komponisten unterschätzen viele noch. Und ich freue mich, bei einer Renaissance von Mieczysław Weinberg mit von der Partie zu sein.
Das war der erste Satz aus dem Concertino für Violine und Streichorchester von Mieczysław Weinberg mit Gidon Kremer und der Cremarata Baltica. Eine Aufnahme vom Kuchmo Festival 2013. Dort treffe ich auch den Geiger Marc Danell.
Weinberg ist in Polen in 1919 geboren. Das heißt, er hat in seiner jungen Zeit den Antisemitismus in Polen erlebt. Dann ist er geflüchtet in 1939. Seine Familie während der Krieg gestorben. Dann wurde er gefangen unter Stalin. Also das ist jemand, der ungefähr alle möglichen Drama erlebt hat von diesem Jahrhundert. Und irgendwie, das hat bestimmt einen Einfluss über seine Musik gehabt.
1991 schreibt Mieczysław Weinberg seine 21. Sinfonie mit dem Titel Kaddisch, nach dem traditionellen jüdischen Totengesang, zum Andenken an die ermordeten Juden des Warschauer Ghettos. Wir hörten das Birmingham Orchestra unter Mirga Krajinite-Tila. Weinbergs Wurzeln reichen bis nach Moldawien. In der Hauptstadt Chișinău fallen im Jahr 1903 zwei Urgroßväter und beide Großväter einem Pogrom zum Opfer. Sein Vater Schmuel hat sich da bereits als Musiker einem jüdischen Wandertheater angeschlossen und entgeht diesem Schicksal. Später lässt er sich in Warschau nieder, wo ein reges jüdisches Kulturleben herrscht, und heiratet Sara Kutlitskaja, die auch aus Moldawien stammt. Am 8. Dezember 1919 kommt ihr Sohn Mieczysław zur Welt. Zwei Jahre darauf wird ihre Tochter Esther geboren.
Mein erster Musiklehrer war das Leben, da ich in eine Familie hineingeboren worden war, in der der Vater sich von Kindesbeinen an selbst der Musik verschrieben hatte. Als ich 6 war, begann ich wie sein Schatten hinter ihm herzulaufen. Ich wollte alle diese Melodien hören, die mit dem größten künstlerischen Ernst erfunden waren.
Sein Vater war Leiter und Geiger in einem jüdischen kleinen Theaterorchester. Und Weinberg hat mitgemacht, als er 10 Jahre alt war, am Klavier. Er hat selbst einige Arrangements gemacht von populären Gesängen und so weiter. Also das waren seine ersten musikalischen Erfahrungen.
Soweit der Musikwissenschaftler David Fanning. Viele Jahre später entstehen die polnischen Melodien, die an Weinbergs Kindheit in Warschau erinnern. Das war das Adagio aus den polnischen Melodien von Mieczysław Weinberg, gespielt vom Philharmonischen Orchester Warschau unter der Leitung von Jacek Kaspczyk. Als Kind bringt sich Weinberg in Kürze das Klavierspiel bei und erfindet seine ersten eigenen Stücke.
Was meint ein Kind, wenn es zu komponieren glaubt? Ich bekritzelte einfach ein Blatt vom Notenpapier meines Vaters. Ein paar Schlüssel, ein paar Noten, all dies ohne größeren Sinn. Aber so studierte ich Musik gleichsam von Geburt an. Und wahrscheinlich hielt ich mich für einen Komponisten, als ich diese kleinen Werke schrieb. Noch früher aber begann meine Pianistenkarriere. Als ich 10 oder 11 war, spielte ich bereits gemeinsam mit meinem Vater Klavier im Theater.
Höchste Zeit, dass sich ein Pädagoge seiner annimmt. Zunächst besucht Weinberg eine Musikschule, dann empfiehlt ihn seine Klavierlehrerin ans Warschauer Konservatorium. Mit 13 schreibt er diese Mazurka, die schon die eigenwillige Handschrift des späteren Profis erkennen lässt. Die Pianistin Alison Brewster-Franzetti spielte die Mazurka Opus 10, eine Komposition des 13-jährigen Mieczysław Weinberg. Wenig später schreibt er seine ersten Stücke für Violine und Klavier mit verblüffender kompositorischer Fertigkeit. Musik Gidon Krämer und Juliana Avdejeva spielten das Scherzo aus den drei Stücken für Violine und Klavier des 15-jährigen Mieczysław Weinberg. Wenig später entsteht seine erste Filmmusik, ein Genre, dem er sein Leben lang treu bleibt. David Fanning über die Musik zum Zeichentrickfilm Puh, der Bär.
Das ist eine sehr schöne Musik, sehr bekannt, auch heute in Sowjetunion und Ukraine bekannt. Witzige, sehr schöne Musik.
Подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Хотела бы мне. Пока. Половина горшка.
Ein Ausschnitt aus dem entzückenden sowjetischen Zeichentrickfilm Puh, der Bär von 1972 mit der Musik von Mieczysław Weinberg.
Vielleicht sein bekannteste Partitur für Filme ist The Cranes Are Flying, das Klavierkonzert, während die Bomben fallen. Er hat ein Konzert im Stil Scriabins geschrieben für dieses Film.
Der sowjetische Antikriegsfilm Juravli Letiat, Wenn die Kraniche ziehen, erhielt 1958 beim Filmfestival Cannes die Goldene Palme. Die Musik dazu komponierte Mieczysław Weinberg. Anfang September 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht das Nachbarland Polen. Weinberg, der in einem Warschauer Café zum Tanz aufspielt, erinnert sich an den Tag, der sein Leben verändern sollte.
Als ich heimkam, bot mir meine Mutter Apfelkompott und Schinkenbrote an. Die ganzen letzten Tage hatte die polnische Propaganda uns versichert, dass unsere Armee erfolgreich kämpfe. Plötzlich verbreitete der Rundfunk einen Befehl. Da der Feind sich Warschau nähere, sollten alle Männer die Stadt verlassen. Mutter und ich waren in furchtbarer Panik. Am nächsten Morgen verließ ich Warschau mit meiner kleinen Schwester in Richtung Osten. Da sich ihre Füße in ihren Schuhen wund scheuerten, kehrte sie bald wieder zu Mutter und Vater zurück. Ich aber setzte meinen Weg fort.
Kleine Füße, kleine Hände. Dieses Gedicht von Gabriela Mistral hat Mieczysław Weinberg 1973 vertont. Es stammt aus den Wiegenliedern Opus 110. Wir hörten die Sopranistin Olga Kalugina, begleitet von Dmitri Korosiljow am Klavier. Nach seiner Flucht aus Warschau steht Weinberg an der Grenze zu Weißrussland.
Die Deutschen standen auf der einen Seite, die Maschinengewehre auf die Demarkationslinie gerichtet, wo tausende Polen und Juden auf die Genehmigung warteten, sowjetisches Territorium zu betreten. Auf der anderen Seite waren berittene sowjetische Grenzschützer. Ich werde nie vergessen, wie Mütter mit ihren Kindern die Beine der Pferde streichelten und darum bettelten, so schnell wie möglich auf die sowjetische Seite wechseln zu dürfen. Eine Anordnung traf ein, die Flüchtlinge ins Land zu lassen. Als ich an der Reihe war, wurde ich gefragt: Nachname? Weinberg. Vorname? Mieczysław. Mieczysław? Sind Sie Jude? Ja, ich bin Jude. Dann heißen Sie Moisej.
Das war das erste Lied aus Weinbergs Kinderliedern Opus 13. Wir hörten die Sopranistin Olga Kalugina mit Dmitri Korosteljow am Klavier. Deutlich darin zu hören die übermäßige Sekunde, die in der Volksmusik oft vorkommt, besonders aber auch im jüdischen Melos. David Fanning nennt weitere Strukturen.
It's not only the übermäßige Sekunde, not only the augmented second, da 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 di da du du dum, but there are other modes with flat notes, da 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 dum. There's some rhythmic tricks, da 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 du du du.
So zum Beispiel rhythmische Elemente. Insgesamt etwa ein halbes Dutzend Indikatoren, die für jüdische Musik sprechen. Ein oder zwei reichten nicht, um jüdische Musik zu identifizieren. Die könne man auch bei Schubert finden.
Im Jahr 1944
vertont Mieczysław Weinberg 6 jiddische Lieder, darunter Tiefe Gruben, als Mahnung an das Massaker von Babi Yar. 1941 trieben SS-Schergen über 33.000 Juden in die sogenannte Weiberschlucht bei Kiew. Sie zwangen die Opfer, sich zu entkleiden und töteten sie mit Genickschuss. Die nachrückenden Gruppen mussten sich auf die Leichen legen und erlitten dasselbe Schicksal.
Dort hört man einige Wendungen, wie zum Beispiel badam badam bam bam ba ja da da dam. Das klingt vielleicht ein wenig jüdisch, aber das wurde zu einem Fingerabdruck Weinbergs. Das hört man sehr oft in seiner Musik, diese wechselnden Quarten.
David Fanning zu Weinbergs ersten jüdischen Gesängen Opus 17. Daraus hörten wir das Lied »Tiefe Gruben« mit dem Tenor Richard Madison, begleitet von Diane Werner am Klavier. Das Lied ist eine Anspielung auf das Massaker von Babi Yar. Das gleichnamige Poem von Jewgeni Jewtuschenko vertonte Dmitri Schostakowitsch in seiner 13. Symphonie. Möglicherweise hat ihn Weinbergs Lied »Tiefe Gruben« dazu inspiriert, meint die Musikwissenschaftlerin Michelle Assai. Sie hat mit ihrem Mann David Fanning Weinbergs Biografie aufgearbeitet und die Freundschaft und künstlerische Beziehung zwischen Schostakowitsch und Weinberg beleuchtet.
The song is before Shostakovich's symphony.
Tiefe Gruben entstand vor Schostakowitschs Symphonie. Das herauszufinden hat was von einem Krimi, wer war der Erste? Und siehe, es war Weinberg. Dann ging die Suche weiter und siehe da, es ist ein Geben und Nehmen zwischen den beiden.
Bleiben wir noch bei Weinbergs Ausbildung zum Komponisten. Für 2 Jahre erhält er am Minsker Konservatorium die Grundlagen im Fach Komposition.
Dem Komponieren wirklich gewidmet habe ich mich erst nach dem Ausbruch des Krieges, nachdem die Deutschen Polen überfallen hatten und ich nach Minsk in die Sowjetunion geflohen war. Vor Hitlers Angriff auf die UdSSR im Juni 1941 studierte ich dort bei Professor Wassili Andrejewitsch Solotarjow, einem Schüler Rimski-Korsakows, und zwar Kontrapunkt und Musikgeschichte.
Das war sein erster wirklicher Unterricht im Komponieren. Er hatte bereits einige Werke geschrieben, als Autodidakt in Polen, aber das war ein neuer Schritt für ihn.
Am Anfang seines Studiums beginnt der 19-Jährige sein zweites Streichquartett. Der Geiger Marc Danel hat es zusammen mit seinem Ensemble auf CD aufgenommen.
Also dieses Stück ist ein Meisterwerk. So voll von Leben, von Energie, von Glücklichkeit, aber auch diese Impertinenz, diese Weise zu denken, oh, okay, ihr wollt schwarz, ihr wird weiß haben. Ihr wollt rot, ihr wird blau haben. Das Wort ist in G-Dur. Aber letzter Satz ist wirklich fast nur im G-Dur. Hat fast keine Modulation. Endet mit ja, bon, 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 für 3 Linien. Und dann perfekte Kadenz von G-Dur und endet in C-Dur. Das ist, als ob er sagen würde, ah, ich habe euch gut verarscht, sozusagen. Es ist ein Witz von einem Teenager.
Sie hören SWR 2 zur Person. Heute mit einem Porträt von Mieczysław Weinberg zu seinem 100. Geburtstag. Zuletzt spielte das Danel-Quartett das Presto aus dem zweiten Streichquartett, das Weinberg seiner Mutter und Schwester widmet, die er bei seiner Flucht im besetzten Warschau zurückließ.
Komischerweise, wenn man das zweite Quartett hört, der noch vor der Kriegszeit ist, ist das natürlich ein Stück mit einem ungeheuren Optimismus. Und das verliert er leider später. Und keiner von den Stücken hat dasselbe Spontanität sozusagen.
Weinberg bleibt bis 1941 in Minsk. Wie war es möglich für den jungen Künstler, so auf sich allein gestellt zu überleben, frage ich David Fanning.
Es gab also einige Kollegen aus dem Konservatorium in Warschau, die dieselbe Reise gemacht hatten, die sich auch in Minsk fanden und die halfen ihm mit allerlei Dingen, zum Beispiel Russisch zu erlernen. Es war für ihn sehr, sehr schwierig. Dazu kam, dass er während des Krieges eine Krankheit bekam, Tuberkulose des Rückgrats, und das gab ihm einen Buckel. Und das hieß, dass es für ihn schwieriger wurde, richtig Klavier zu spielen.
Zahllose Menschen haben ein ähnliches Schicksal wie ich erlitten. Wenn ich mich als auserwählt betrachten würde, weil ich am Leben geblieben bin, dann würde mich das Gefühl überwältigen, dass es unmöglich ist, diese Schuld zu begleichen. Dass kein 24-Stunden-Tag, keine 7-Tage-Woche harter, schöpferischer Arbeit mich dem Abtragen dieser Schuld auch nur um einen Zentimeter näher bringen könnte.
Ja, ich glaube, diese Erlebnisse waren immer da. Er hat vielleicht nicht explizit in seine Musik hineingetan, aber mit den späten Jahren von Russland, mit Glasnost, wurde das nicht mehr gefährlich. Also konnte er explizit jüdische Themen oder jüdische Widmungen machen.
Von 1967 bis 1968 verarbeitet Weinberg das Thema des Holocaust in seinem Musikdrama Die Passagierin, nach dem Roman der Auschwitz-Überlebenden Sofia Posmisch. Das Werk kommt erst 2006 konzertant in Moskau auf die Bühne. Die szenische Uraufführung ist 2010 bei den Bregenzer Festspielen. Die Handlung spielt in den 60er Jahren auf einem Überseedampfer. An Deck die feine Society, darunter die ehemalige KZ-Aufseherin Lisa. Unter Deck die Gefangenen von Auschwitz in stetigen Rückblenden. Weinberg verknüpft Handlung und Protagonisten der Oper im Kontrast von Gegenwart und Vergangenheit. Die KZ-Gefangene Martha begegnet auf dem Schiffsdeck als geheimnisvolle Passagierin ihrer früheren Peinigerin Lisa.
Bei der Aufführung in Bregenz konnte man sehen, dass der Dirigent ein richtiges Gefühl für die Jazz-Elemente hatte. Er schnippte mit den Fingern.
Die Musikwissenschaftlerin Michelle Assay hat die szenische Uraufführung von Weinbergs Passagierin in Bregenz erlebt. Und so hat der Komponist Dmitri Schostakowitsch reagiert, als Weinberg ihm seine erste Oper auf dem Klavier vorgespielt hat.
Ich habe die Passagierin jetzt zum dritten Mal gehört und mit jedem Mal wächst mein Staunen wie ein Crescendo. Bevor ich die Musik zum ersten Mal gehört hatte, war ich nicht sicher, wie dieser Symphoniker mit einer Oper zurechtkommen würde. Aber es ist eine wirkliche Oper geworden. Und abgesehen von seinen musikalischen Verdiensten ist dies ein Werk, das wir heute dringend benötigen.
In einer erschütternden Szene wird der polnische Häftling Tadeusz gezwungen, den SS-Leuten zum Tanz aufzuspielen, bevor er zur Hinrichtung geführt wird. Statt des geforderten Walzers wählt der Musiker eine Chaconne von Bach.
Oh,
Ausschnitte aus dem zweiten Teil der Oper Die Passagierin von Mieczysław Weinberg stammen von den Bregenzer Festspielen 2010. Es spielten die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Theodor Korenzis. In Minsk hört der Kompositionsstudent Weinberg zum ersten Mal Musik von Schostakowitsch.
Die Philharmonische Gesellschaft hatte ein sehr gutes Orchester, das aber weder über eine Celesta noch über eine Harfe verfügte. Ich verdiente mir ein wenig Taschengeld, indem ich die Stimmen dieser Instrumente auf dem Klavier spielte. Im nächsten Konzert sollte Schostakowitschs 5. Symphonie aufgeführt werden. Und so wurde ich zum ersten Mal richtig bekannt mit seiner Musik. Ich erinnere mich, wie sehr ich mitten im Orchester am Klavier sitzend von jedem musikalischen Einfall überwältigt war. So als ob mich 1000 elektrische Ladungen durchströmten.
In Minsk lernt Weinberg den Dirigenten Ilja Musin kennen, der eine ganze Generation von Dirigenten ausgebildet hat, darunter auch Valeri Gergiev. Musin leitet 1941 Weinbergs Abschlusskonzert am Minsker Konservatorium. Wenige Stunden später marschiert die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Weinberg gelingt die Flucht weit in den Osten, bis nach Taschkent in Usbekistan. Hier lernt er die um 2 Jahre jüngere Natalia Wovsi-Michoels kennen, die, wie er ein Flüchtling, Taschkent folgendermaßen beschreibt.
Die Stadt wimmelte von hungrigen Kindern und zerlumpten Flüchtlingen. Und über all dies ergoss sich das gleißende Licht der südlichen Sonne. Die klaren Farben dieser Stadt waren die Kulisse für Menschen, die am Boden lagen, nach Essensresten suchten, stöhnten und starben. Wir waren mit blau gefrorenen Fingern aus einem Landesteil mit 15 Grad Minus gekommen und waren vollkommen überwältigt von dieser Verbindung aus Armut und märchenhaftem Orient.
Im Jahr 1942 heiraten Mieczysław und Natalia. Aus diesem Jahr stammt Weinbergs 2. Klaviersonate. Elisaveta Blumina spielte einen Ausschnitt aus der 2. Klaviersonate A-Moll von Mieczysław Weinberg, entstanden 1942. Aus demselben Jahr stammt seine 1. Symphonie. Die Partitur gelangt in die Hände von Dmitri Schostakowitsch. Der erkennt sofort die außergewöhnliche Begabung des 23-jährigen Weinberg und besorgt ihm eine Aufenthaltsbewilligung in Moskau. 1943 ziehen die Weinbergs in die sowjetische Hauptstadt und ihnen wird die Tochter Viktoria geboren. Im Oktober lernen sich Schostakowitsch und Weinberg persönlich kennen. Es folgt eine lebenslange Freundschaft voller gegenseitiger Inspiration. Darüber hat Michelle Assay ihre Masterarbeit geschrieben.
The most obvious one and the most central one is the Jewish idiom.
Das offensichtlichste und zentralste Element ist das jüdische Idiom. Bekanntlich mochte Schostakowitsch jüdische Musik und jüdische Kultur. Er war kein Jude. Aber nun nimmt das jüdische Idiom in seiner Musik mehr Raum ein als zuvor. Und diese Zeit fällt ziemlich genau mit dem Moment zusammen, als er Weinberg kennenlernte. Ganz konkret lassen sich Beispiele dafür finden, wie einige Werke Weinbergs ihren Weg in Schostakowitschs Musik gefunden haben.
Has found its way in Schostakowitsch's.
David Fenning ist sich sicher, dass Schostakowitsch Weinbergs jüdische Lieder im Ohr hatte, als er seine eigenen Lieder aus jüdischer Volkspoesie komponierte.
Schostakowitsch wurde zum Mentor, aber nicht zum Lehrer. Weinberg musste das alles selbst entdecken. Er lebte für die Musik. Er komponierte von frühmorgens bis spätabends. Wenn er nicht komponierte, las er Bücher oder spielte die Musik oder ging zu Konzerten. Und damit lernte er alles kennen und er hatte keine andere Lehre.
Viele Leute glauben, ich sei Schüler Schostakowitschs gewesen, was nicht der Fall war. Allerdings war die Schostakowitsch-Schule für meine künstlerische Arbeit von grundlegender Bedeutung. Schostakowitsch hat mir bei vielem geholfen und ich schätzte mich glücklich, weil ich meine Werke dem größten Komponisten des 20. Jahrhunderts zeigen konnte. Das war eine Ehre, die allem Anschein nach unbewusst meine kompositorische Kreativität beflügelt hat.
Die fünfte Sonate für Violine und Klavier ist eines der Werke, die Mieczysław Weinberg seinem Freund Dmitri Schostakowitsch gewidmet hat. Der revanchiert sich unter anderem mit seinem 10. Streichquartett.
Es ist Moisej Weinberg gewidmet. Er hat 9 Quartette geschrieben. Mit seinem letzten hat er mich überflügelt, da ich zu diesem Zeitpunkt erst 8 geschrieben hatte. Ich nahm mir daher vor, Weinberg einzuholen und ihn zu überholen, was mir jetzt gelungen ist. Zur Feier dieser Großtat haben wir gestern getrunken, wie in guten alten Zeiten.
Ein Grund zum Feiern ist auch die Uraufführung von Schostakowitschs Romanzen nach Gedichten von Alexander Blok im Jahr 1967. Am Klavier Mieczysław Weinberg. Wie es dazu kam, weiß Weinberg-Biograf David Fenning.
Die Erstaufführungen von den Blok-Romanzen, Opus 127 von Schostakowitsch, sollte mit Rostropowitsch, Wischnewskaja und Oistrach gemacht werden, mit Richter am Klavier. Aber Richter war krank und konnte nicht spielen. Daher fragte Schostakowitsch Weinberg, kannst du es machen? Weinberg sagte, ja, hat das gemacht, das ist eine herrliche Aufführung.
Mit dieser Romanze nach einem Gedicht von Alexander Blok von Dmitri Schostakowitsch hörten wir die Sopranistin Galina Wischnewskaja zusammen mit ihrem Mann, dem Cellisten Mstislav Rostropowitsch und dem Geiger David Oistrach. Der Pianist war Mieczysław Weinberg. Auch sein eigenes Quintett hat Weinberg als Pianist aufgeführt, zusammen mit dem legendären Borodin-Quartett. Die beste Aufnahme des Werks, meint der Musikwissenschaftler David Fenning.
Das ist ein anspruchsvolles Werk. Ich habe selbst mit dem Quartett Danel gespielt, ein paar Male. Das ist sehr anstrengend. Aber Weinberg war ein höchstbegabter Pianist. Obwohl es schon 8, 9, 10 Einspielungen von diesem Quintett gibt, ist die von Weinberg und den Borodins die beste, meiner Meinung nach.
Thank you.
Dieser Ausschnitt aus dem Quintett für Streichquartett und Klavier zeigt den Komponisten Mieczysław Weinberg auch als Pianisten, zusammen mit dem Borodin-Quartett. In der Stalin-Ära der Nachkriegszeit erreichen die Verfolgungen Andersdenkender einen neuen Höhepunkt. In dieser Zeit komponiert Weinberg unter anderem Ballettmusik, ein Cellokonzert, die dritte Sinfonie und die moldawische Rhapsodie.
Die Jahre zwischen 48 und 53 waren für Weinberg sehr, sehr schwierig. Alle sowjetischen Künstler mussten im Stil des sozialistischen Realismus schreiben oder komponieren. Das heißt folkloristisch für das breite Publikum. Also eine Rhapsodie über folkloristische Themen, das war im Prinzip ganz gut. Und Weinberg zeigt, wie man das machen kann, ohne große Kompromisse zu machen.
Diese Rhapsodie über moldawische Themen schreibt Mieczysław Weinberg im Jahr 1949. Seit einem Jahr merkt der Komponist, dass er beschattet wird.
Ich durfte nicht reisen, ich wurde überwacht und regelmäßig erschien die Miliz vor meiner Wohnung oder sie forderte mich auf, zu ihnen zu kommen. Das war schlimmer als Gefängnis. Als sie mich schließlich einsperrten, atmete ich auf, da ich gewusst hatte, dass es dazu kommen würde.
Im Februar 1953 wird Weinberg in der gefürchteten Lubjanka eingekerkert. 11 Wochen später kommt er frei, als Stalin stirbt. In den folgenden Jahren entsteht ein gewaltiges symphonisches und kammermusikalisches Werk, sowie weitere Opern und Vokalzyklen. David Fenning schätzt besonders die 5. Sinfonie aus dem Jahr 1962.
Das ist vielleicht der erste Höhepunkt in Weinbergs Sinfonie-Schaffen. Wenn man nicht wusste, wer diese Sinfonie komponiert hat, musste man sagen, na, das könnte vielleicht Schostakowitsch sein oder Prokofjew. Das ist so aufregend, so erfindungsreich von Moment zu Moment, so voller Dramatik, die ganze Strecke.
Das war ein Ausschnitt aus der 5. Sinfonie von Mieczysław Weinberg mit dem Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks unter der Leitung von Gabriel Chmura. Im Jahr 1982 erhält Weinberg seinen polnischen Vornamen zurück. Aus Mosej wird wieder Mieczysław. Die letzte seiner 7 Opern entsteht zwischen 1986 und 87. Die Vertonung von Dostojewskis Roman »Der Idiot«, eines Klassikers der Weltliteratur. Dazu meint David Fanning:
Jeder Mitglied der Intelligenzia kennt diese Geschichte. Interessant ist, dass es einige Beziehungen gibt zwischen dem Hauptcharakter, der Prinz Mischkin, und Weinberg selbst. Sie sind beide etwas naiv, deshalb der Titel, der Idiot. Nicht ein Schwachsinniger, sondern ein Naiv, der alle anderen Menschen helfen wird, aber es klappt nicht und endet als eine tragische Figur.
Zu hören in einer Live-Aufnahme aus dem Mannheimer Nationaltheater. Das Finale aus der Oper Der Idiot. Eine Aufnahme aus dem Nationaltheater Mannheim mit dem Tenor Johann Traller. Damit sind wir in der Spätphase von Weinbergs Schaffen angelangt. Es ist die Zeit der Perestroika. Die Öffnung nach Westen nutzen viele Musiker zur Emigration, denn ihre Werke werden nicht mehr staatlich gefördert. Weinberg bleibt in Moskau und vollendet dort noch ein gutes Dutzend seiner insgesamt fast 160 Werke. Er stirbt am 26. Februar 1996.
Weinberg war vor seinem Tod schwer krank. Da seine wichtigsten Interpreten emigriert waren, dachte er, dass seine Musik untergehen werde. Aber es kam anders. Sie tauchte plötzlich wieder auf und nahm Fahrt auf und entzündete seine Interpreten. So etwas lässt sich nur selten vorhersehen.
Das sagt Irina Schostakowitsch, die Witwe des Komponisten. David Fanning fügt hinzu:
Zeit seines Lebens wurde Weinberg hoch geschätzt in der Sowjetunion, besonders in den 60er und 70er Jahren. Später endeten sich die Moden. Selbst die sowjetischen Zuhörer waren mehr für avantgardistische Musik begeistert. Die Wiederentdeckung Weinbergs war ein posthume Phänomen. Im Westen zuerst und dann neulich wieder in Russland und sein Heimatland Polen.
Sein letztes Streichquartett, das 17., komponiert Weinberg 1986. Das Danell-Quartett hat es im Oktober 2019 in der Hamburger Elbphilharmonie aufgeführt.
Das ist wie eine Hymne an Quartettspielen, eine Hymne an Freundschaft. Das erinnert mich auch sehr viel an Schostakowitschs 14. Quartett. Das ist irgendwie entspannt, das ist glücklich, das ist, man versteht, dass das der letzte Quartett ist. Es gab alle diese Schmerzen, es gab alle diese Schwierigkeiten, es gab alle diese Stärke. Es ist der Stück, der alles schließen sollte.
Mit dem Finale aus Weinbergs 17. Streichquartett ging unsere Sendung zur Person, zum 100. Geburtstag von Mieczysław Weinberg zu Ende. Wir hörten eine Live-Aufnahme mit dem Danell-Quartett vom Oktober 2019. Sie können, wenn Sie mögen, die Sendung noch einmal nachhören. Auf unserer Homepage unter swr2.de oder auf unserer SWR2-App. Mein Name ist Hildburg Haider.